Finanztanz, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi.
Und der sagt Hallihallo und herzlich willkommen zur 223. Episode vom AKB-Podcast. Bis jetzt haben wir ja viel über Technik und Gesellschaft geredet. Heute wollen wir den Blick auch auf zwei Themen lenken, die in der öffentlichen Debatte oft ein bisschen kurz oder zu kurz kommen, aber für unsere Zukunft entscheidend sind: der ökologische Fussabdruck der KI und auch die Frage nach unserer digitalen Souveränität. Riesenthema. Fangen wir beim Klima an. KI wird oft als saubere Technologie wahrgenommen. Wie energiehungrig die Systeme wirklich sind, wenn wir da mal hinter Kulissen der grossen Rechenzentren schauen, das kann mir sicher der Koray Ipper beantworten. Du bist verantwortlich bei uns für die Fachstelle Künstliche Intelligenz. Ja, was meinst du?
Ein Training von modernen grossen Sprachmodellen wie GPT-4 oder Gemini 3 verbraucht effektiv gigantische Mengen an Strom. Schätzungen gehen davon aus, dass der Trainingsprozess von einem solchen Modell so viel CO2 verursacht wie Hunderte von Transatlantikflügen oder der jährliche Energieverbrauch von Dutzenden von Haushalten. Aber es ist nicht nur das Training, also das einmalige Trainieren, sondern jedes Mal, wenn wir eine Anfrage stellen an die KI, auch das braucht recht grosse Mengen an Rechenleistung und entsprechend auch Energie. Eine Suche mit KI-Unterstützung verbraucht ein Vielfaches an Strom im Vergleich zu einer herkömmlichen Google-Suche. Zudem müssen die Rechenzentren massiv gekühlt werden, was oft Unmengen an Wasser verschlingt. Die grossen Technologiekonzerne betonen zwar, dass ihre Zentren mit Ökostrom betreiben, aber der rasant steigende Energiebedarf der KI-Industrie ist trotzdem eine echte Herausforderung für die globalen Klimaziele. Die Lösung liegt in effizienteren Algorithmen, vielleicht manchmal auch ein bisschen kleinere Modelle, die für den Einsatzgebiet sinnvoll sind. Oder dass man auch mal sagt, hey, für diesen Use Case, da braucht es gar keine KI, da gibt es andere sparsamere Methoden.
Das ist ein bisschen eine ernüchternde Bilanz, die uns hier vor Augen hält, dass der Fortschritt auch ökologisch seine Kosten eben hat. Kommen wir zum zweiten Thema, Souveränität. Man hört oft, dass Europa bei der KI-Entwicklung zwischen den USA und China zerrieben wird. Was bedeutet digitale Souveränität in diesem Zusammenhang konkret für uns als Bürgerinnen und Bürger und für unsere Wirtschaft?
Digitale Souveränität bedeutet im Kern Selbstbestimmung. Es geht also darum, dass wir als Gesellschaft Kontrolle über die verwendeten Technologien behalten, auf denen auch unser Leben und schlussendlich auch unsere Wirtschaft basiert. Aktuell wird der KI-Markt fast vollständig von den grossen US-Tech-Unternehmen gesteuert, also Firmen wie Microsoft, Google, Meta. China zieht zwar mittlerweile auch ordentlich an, hat aber auch wiederum einen anderen Fokus. Wenn wir in Europa als Nutzer die Plattformen brauchen, dann begeben wir uns in eine gewisse Abhängigkeit. Wir müssen mit ihren Regeln spielen, wir müssen uns ihrer Preisgestaltung hergeben und auch ihren ethischen Vorstellungen. Das betrifft auch unsere Datensouveränität. Daten sind schlussendlich, wie wir auch schon angesprochen haben, der Treibstoff von der ganzen KI-Entwicklung. Und wir liefern diesen Rohstoff diesen Firmen, damit sie eigentlich ihre Marktmacht können zementieren können. Wenn wir keine eigenen europäischen KI-Kapazitäten haben, dann verlieren wir langfristig effektiv technologische und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit.
Das tönt nach einer explosionsartigen strategischen Herausforderung. Was sind denn die Hebel, die wir in Europa haben, um da überhaupt Gegensteuer zu bieten? Können wir den Rückstand noch aufholen oder ist der Zug schon abgefahren?
Ich glaube, der Zug ist noch nicht abgefahren, aber wir müssen jetzt ehrlich die richtigen Weichen stellen. Es gibt drei Hebel. Erstens, wir müssen in Europa anfangen, in Rechenkapazitäten und Forschung zu investieren. Wir brauchen unsere eigenen Modelle, die unsere Werte und auch unsere Sprachen reflektieren. Zweitens macht es durchaus Sinn, dass man immer mehr auf Open Source setzt. Offene Modelle sind oft ein mächtiges Tool gegen Monopol. Wenn der Code und Trainingsmethoden transparent sind, können auch kleine Unternehmen und die Wissenschaft mit dem arbeiten und sich weiterentwickeln und auch neue Sachen herausbringen. Und zwar ohne, dass man von einem US-Konzern abhängig ist. Und drittens, wir brauchen eine smarte Regulierung. Der EU AI Act in Europa ist schon mal ein mutiger Schritt in diese Richtung. Er setzt weltweit effektiv Standards für Sicherheit und Ethik von KI. Wenn man in Europa und in der Schweiz kann zeigen kann, dass man KI innovativ und verantwortungsvoll kann entwickeln kann, dann wird das auch zu einem Qualitätssiegel. Es geht hier auch gar nicht darum, dass wir den Silicon Valley 1:1 kopieren müssen, sondern darum, dass wir unseren eigenen souveränen Weg finden, sodass wir auch technologische Exzellenz können erreichen und unsere demokratischen Werte können beibehalten können.
Vielen Dank, Koray Ipper. Vielen Dank euch fürs Reinhören. Wie immer hochspannend unser Thema künstliche Intelligenz. Geht aber auch nächste Woche weiter. Allerdings ist dann schon das Ende dieser Staffel angesagt. Koray, was kommt zum Schluss?
Nächste Woche schauen wir ein bisschen die Zukunft der KI. Was sind Trends? Wie geht es mit AGI weiter? Und was sind effektiv nächste Schritte in der ganzen Welt der KI? Und bis dann sage ich Tschüss, bis nächste Woche.